Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir stellen heute den Roman einer polnischen Autorin vor, die Sie sicherlich kennen, da sie den Literaturnobelpreis für das Jahr 2018 erhalten hat. Es wird um das neue Buch der deutschen Autorin Jackie Thome gehen. Doch zuerst sprechen wir über die unbekannten Originalbriefe von Heinrich von Kleist, die in einem Archiv in Österreich aufgetaucht sind. Im Studio ist Nora Karches. Heinrich von Kleist gilt heute zu Recht als einer der ganz Großen in der deutschsprachigen Literatur. Seine Novelle »Die Marquise von O« wird im Schulunterricht gelesen. Darin geht es um eine Frau, die unwissentlich schwanger wird. Ein Text, in dem sich der wohl berühmteste Gedankenstrich der deutschen Literaturgeschichte findet. Jetzt sind in Österreich Briefe von Heinrich von Kleist aufgetaucht, die er in den Jahren 1809 und 1810 verfasst hat. Und anhand dieser Briefe, die er an den Diplomaten Josef von Buol gerichtet hat, können wir den preußischen Dichter, von dem bekannt war, dass er alles auf den Widerstand gegen Frankreich setzte und patriotische Lieder gegen die französische Besatzung verfasste, hat noch stärker als politischen Autor kennenlernen. Über den Fund der Briefe habe ich mit Barbara Gribnitz gesprochen, Kuratorin und Forscherin am Kleist-Museum Frankfurt-Oder. Ich habe sie als erstes gefragt. Wir schreiben das Jahr 2024. Heinrich von Kleist ist seit über 200 Jahren tot und seit 1988 hat es keinen Neufund mehr gegeben. Unter welchen Umständen sind jetzt diese Originalbriefe aufgetaucht?
Ja, das ist ein Verdienst eines profilierten Kleist-Forschers aus den USA. Er war es auch, der den anderen Brief gefunden hat, 1988. Und er hat nach dem Briefempfänger geforscht, also Josef von Buol, der ein Tiroler war und hat sich deswegen an das Tiroler Landesmuseum gewandt, die eben dieses Familienarchiv beherbergen seit wenigen Jahren. Und daher ist das sozusagen gekommen. Das war der Anstoß für diesen Fund.
Verraten Sie uns noch den Namen?
Ah, sehr gerne. Natürlich, Hermann Weiß. Hermann Weiß ist wirklich eine große Figur in der Kleist-Forschung, gerade in dieser Grundlagenforschung. Das heißt, dass man eben so Spuren findet, Daten und solche grundlegenden Sachen für das Werk und die Biografie.
Was ist denn jetzt das Sensationelle am Fund dieser Briefe? Sie sind ja datiert auf die Jahre 1809 und 1810. Die Hamburger Tageszeitung Die Zeit hat den Fund so betitelt, ein Sensationsfund.
Ja, alles, was wir noch über Kleist finden, ist ein kleines Wunder und eine Sensation. Aber dieses Mal ist es so besonders, dass einmal ja auch 5 Briefe gefunden worden sind, also ein Konvolut an den gleichen Empfänger. Das ist ja sehr wichtig, ne, dass es immer der gleiche Empfänger war. Und natürlich der kurze Zeitraum, das ist jetzt nicht irgendwie 1795 und einer von 1807 oder so, sondern dass die ersten 4 Briefe zumindest ja in einem sehr kurzen Zeitraum hintereinander geschrieben worden sind. Natürlich kann man dann detaillierter sehen, als wenn man dann immer nur einen Brief aus einem halben Jahr oder so hat.
Sind denn jetzt neue Erkenntnisse zu erwarten in Bezug beispielsweise auf Heinrich von Kleists literarisches Werk oder in Bezug auf die historischen Zusammenhänge oder vielleicht sogar in Bezug auf seine psychologische Verfasstheit? Denn Heinrich von Kleist hat ja Suizid begangen in jungen Jahren schon und die Briefe, die stammen aus den beiden Jahren vor seinem Tod. Und ja, die lückenhafte Biografie, die hat die Forschung immer wieder vor Fragen gestellt. Müssen wir jetzt dieses Bild korrigieren, das wir haben von Heinrich von Kleist?
Ich fürchte, ich muss Nein sagen. Aber das darf man nicht unterschätzen, gerade wenn man sich mit Kleist und auch so lange beschäftigt. Diese kleinen Puzzlestücke, die immer wieder dazukommen, durch eben Forschung oder eben jetzt durch so einen Fund, ergeben dann auch immer mal wieder einen tieferen Einblick in bestimmte Phasen seines Lebens oder auch seines Schaffens. Da betrifft es natürlich insbesondere den Sommer 1809. Was man anhand dieser ersten vier Briefe auch sagen kann, um auf ihren letzten Aspekt einzugehen, ist natürlich auch, dass wir sehr nah dabei sind, wie sich seine Begeisterung oder wie sein Mitfiebern mit dem Krieg, ne, mit dem Kriegsausgang nach dem Sieg der Österreicher in diesem Krieg gegen Napoleon, wie sich diese Begeisterung und die Hoffnung eben in Ernüchterung und Desillusionierung verwandelt. Das zeigt eben der Sprung von den ersten beiden Briefen zum dritten und vierten Brief. Und da können wir dabei sein, weil wir diese Briefe jetzt als dieses Konvolut vor uns haben. Und das ist schon spannend und sozusagen nah an dem Schreiber, an Kleist dran.
Und diese fünf Briefe, vier aus dem einen Jahr, ein Brief aus dem anderen Jahr, geben die neue Hinweise darauf, dass wir vielleicht doch noch finden könnten, diesen unbekannten Text von Heinrich von Kleist, den es ja gibt, den Don Quixote. Gibt es da neue Hoffnung durch den Fund dieser Briefe?
Aber selbstverständlich, denn das ist die erste Erwähnung. Auch das ist ja noch eine Wahrscheinlichkeit. Wir wünschen uns, dass es eine große Wahrscheinlichkeit gibt. Das ist der vierte Brief, die der Brief auch nahelegt, Don Quixote, im Zusammenhang mit seiner Hermannsschlacht und allen anderen Werken, die ich geschrieben habe. Nur das ist ja so eine Auflistung. Die Hermannsschlacht, Don Quixote und alle anderen Werke, die ich geschrieben habe, hat natürlich unsere Augen auch leuchten lassen, in dieser Hoffnung, dass eventuell ja noch ein neuer Text gleich auftauchen kann. Aber Spuren an sich, wo wir jetzt anfangen können zu graben, haben die Briefe jetzt nicht deutlich ergeben. Ne? Natürlich wissen wir, dass der Don Quixote jetzt an Josef von Buhl gegangen ist, sodass man, wenn man weiter sich mit dieser Person beschäftigt und eben Recherchen anstellt, wo vielleicht von ihm noch einige Nachlässe oder Teile seines Nachlasses sein können, dass vielleicht diese Hoffnung dann erfüllt wird.
Irgendwo in Europa liegt also vielleicht noch eine bislang unbekannte Erzählung von Heinrich von Kleist, eine aufregende Vorstellung. Mit Barbara Gribnitz habe ich über unbekannte Briefe von Heinrich von Kleist gesprochen. Die Werke der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, 1962 in Polen geboren, sind von Esther Kinski ins Deutsche übersetzt worden. Vor 15 Jahren hat Esther Kinski, selbst eine erfolgreiche Autorin, ihre übersetzerische Tätigkeit dann eingestellt. Und so erscheint Olga Tokarczuks Roman aus dem Jahr 1995. Er trägt den rätselhaften Titel jetzt in der Übersetzung von Lothar Quinckenstein. Tanja Lieske stellt das Buch vor.
Im Jahr 1908 entwickelt ein junges Mädchen in Breslau mediale Fähigkeiten. Sie sieht den Geist eines Mannes und fällt in Ohnmacht. Erna Elsner, so heißt die 15-Jährige, ist eines von 8 Kindern einer gutbürgerlichen Familie. Der Vater ist Tuchfabrikant, die Mutter Hausfrau mit Vergangenheit. Sie hat vor ihrer Ehe als Schauspielerin gearbeitet. Die Mutter lässt sich von Erna die Gestalt des Geistes beschreiben. Als sie glaubt, darin ihren verstorbenen Vater wiederzuerkennen, ist ihr Interesse geweckt. Eine Reihe von Seancen beginnt nun in dem Haus der Elsners, das so zum Mittelpunkt einer Gruppe meist männlicher Besucher wird, die alle zum gehobenen Bürgertum gehören. Der Hausarzt der Familie ist dabei. Es ist der jüdische Arzt Dr. Löwe. Walter Frommer wiederum ist Beamter mit spiritistischen Interessen. Er betreut das Sterberegister der Stadt Breslau. Dr. Joachim Vogel ist Psychiater und der junge Arthur Schatzmann ein ehrgeiziger Medizinstudent. Jeder von ihnen hat seine eigenen Motive für die Teilnahme an den Seancen. Sei es ein wissenschaftliches, ein metaphysisches oder ein psychologisches Interesse. Schatzmann beabsichtigt sogar, eine Dissertation über Erna Elsner zu schreiben. Der Fall EE ist geboren, was den Titel des Romans erklärt. Zum Phänomen der jungen Frau, die im Zustand der Trance mit den Toten spricht, macht Schatzmann sich Notizen, die in diesen Roman eingepflegt sind.
Ich selbst kam im Dezember 1908 zur Familie E. über meine Verwandten und den Hausarzt in der Rolle einer Person, die sich für Spiritismus interessiert. Und wenn in der Familie E. auch bekannt war, dass ich mit medizinischen Forschungen befasst bin, war mein Verhältnis zu E. doch nicht das eines Arztes zu einer Patientin, weshalb ich auch keine physiologischen Untersuchungen vornehmen konnte. Mir blieb nur, mich auf meine Beobachtungen zu stützen.
Natürlich denkt man hier auch vom Stil her sofort an Sigmund Freuds Studien zur Hysterie. Werden darüber Romane geschrieben, dann gilt in der Gegenwart das Interesse meist dem Machtgefälle zwischen Arzt und Patientin. Olga Tokarczuk wählt einen anderen Zugang. Schatzmanns Notizen verweisen weniger auf Freud als auf den tiefen Psychologen C.G. Jung, der 1902 seine Dissertation zum Thema okkulter Phänomene verfasste. Damit kristallisiert sich auch das Erzählanliegen dieses Romans heraus, nämlich inwieweit wissenschaftliche Methoden geeignet sind, übernatürliche, okkulte und spiritistische Erscheinungen zu erfassen. Zudem gelingt Olga Tokarczuk wie beiläufig ein bestechendes Sittenbild des bürgerlichen Milieus der schlesischen Kaiserstadt Breslau. Von Bedeutung sind auch die vielen Theorien und Debatten der Zeit, vom Neuhegelianismus über theosophische Schriften bis zu den bereits genannten Hysteriestudien. Hier ein Einblick in die Gedanken des jüdischen Hausarztes Dr. Löwe, der übrigens eine sympathische Figur ist.
Die Hysterie galt als dernier cri, doch der Begriff war denkbar vage. Manchmal hatte Löwe den Eindruck, seine Kollegen verwendeten ihn in Momenten der Verlegenheit. Und deshalb vielleicht glaubte Dr. Löwe, tief in den dunklen, feuchten Kellern seines Geistes, an etwas, das er selbst nicht zu benennen wusste. Es mussten nicht einmal Geister sein, musste nicht Besessenheit sein, aber etwas, das jenseits des Bezirks lag, den der mächtige Scheinwerfer des Wissens beleuchtete.
8 Erzählperspektiven werden aufgefächert. Die jeweils stichwortgebende Person wird in der Kapitelüberschrift genannt. Mit feiner Ironie, auch mit Anteilnahme, taucht die autoriale Erzählstimme ein in die offenen und verdrängten Wünsche der Figuren, in ihre Einsamkeit, ihre Hoffnungen, ihr Begehren und ihre Träume. Etliche Tiefen werden ausgelotet. Dennoch ist es nicht zutreffend, von diesem bereits 1995 erschienenen Roman der jungen Olga Tokarczuk als einem psychologischen zu sprechen, wie es einige zeitgenössische Kritiker getan haben. Dazu wirken ihre Figuren zu gesetzt. Es haftet ihnen eine fast allegorische Aura an, was wegweisend für die Entwicklung der Autoren ist, in diesem Roman aber noch zu einem etwas statischen Effekt führt. Beispielgebend sei hier die gezähmte Ehefrau genannt. Ihre Figur ist fast schon ein Topos.
Sie sah ihr Leben als Anhäufung ebensolcher Belanglosigkeiten. Nagelscheren, Papilloten, Gummiringe für Einmachgläser, Stecknadeln, Sicherheitsnadeln, Schnallen, Flakons. Und Tränen rannen ihr übers Dekolleté, wurden zu einer flüchtigen Halskette.
Die Publikation des Romans im Jahr 1995 fällt in die Zeit, in der Tokarczuk sich entschied, ihrem Tagesberuf der Psychotherapeutin den Rücken zu kehren, sich ganz dem Schreiben zuzuwenden. Man weiß inzwischen, dass dies ein Glücksfall war für die Weltliteratur. Vieles ist ihr schon angelegt, was sie in späteren Romanen, vor allem in dem Welterfolg Die Jakobsbücher von 2019, zur Vollendung bringen wird. Allen Lesern der Romane Tokarczuks bietet sich mit dieser deutschen Erstübersetzung durch Lothar Quinckenstein daher die Möglichkeit, den Werdegang einer Autorin von Weltrang nachzuvollziehen.
Tanja Lieske war das über Olga Tokarczuks Roman E.E. aus dem Polnischen von Lothar Quinckenstein, Kamper Verlag, 304 Seiten, 25 Euro. Jackie Thome ist 1972 in Halle geboren worden und war nominiert für den Deutschen Buchpreis. Vor 5 Jahren hat sie es mit ihrem Roman Brüder auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft. In ihrem neuen Roman Glück heißt er, geht es um Frauen, die sich mit der Frage herumquälen, ob das Lebensglück einer Frau davon abhängt, ein Kind zu bekommen. Maike Fessmann.
Kopernikus, Darwin, Freud. So benennt man gern die drei großen Kränkungen der Menschheit. Der Mensch steht nicht im Zentrum des Universums, er ist nicht die Krone der Schöpfung und nicht einmal Herr im eigenen Hause. Nimmt man den weiblichen Teil der Menschheit ins Visier, lässt sich rasch eine weitere Kränkung finden.
Mitten im Leben plötzlich nicht mehr fähig zu sein, den im Grunde einzigen Daseinszweck zu erfüllen.
So zumindest szeniert Marie-Claire Sturm, genannt MC, eine Berliner Rundfunkjournalistin, die für ihren Podcast bekannt ist und sich bisher für emanzipiert genug halten konnte, um nicht auf dumme Gedanken zu kommen. Neuerdings aber fühlt sie sich umstellt von Metaphern ihrer abnehmenden Fruchtbarkeit.
Sie hatten 25 Jahre Zeit, Mutter zu werden. Sehen Sie es mal so, das ist ein Vierteljahrhundert. Das hatte Dr. Nonnenmacher, ihre Frauenärztin, gestern Nachmittag zu ihr gesagt und dabei die Augen so begeistert aufgerissen, als hätte sie ihr eine Lösung präsentiert. Hatte sie nicht. Dafür hatte sie Marie-Claire einen neuen Satz geliefert, mit dem sie sich selbst terrorisieren konnte. Neben diesen. Ich habe versagt, ich habe mich verzockt, ich habe es verpennt, verpeilt, verkackt. Das Einzige, wozu ich hier auf dieser Welt bin, habe ich nicht gebacken gekriegt. Ich habe meine Lebenszeit verplempert. Warum ist mir nicht früher aufgefallen, dass ich unter Zeitdruck stehe? Dass ich die einzige wichtige Deadline meines Lebens im Blick hätte haben müssen?
Marie-Claire, Tochter einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Töchtern von verschiedenen Vätern, wusste immer, was sie auf keinen Fall werden will. Alleinerziehende Mutter. Zweimal hat sie abgetrieben, einmal mit 17, einmal mit 29, als ihre Karriere gerade Fahrt aufnahm und sie von München nach Berlin zog. Jackie Thomae, die mit ihrem zweiten Roman Brüder für den Deutschen Buchpreis 2019 nominiert war, lässt auch in ihrem dritten Roman Glück zwei Lebensläufe nebeneinander herlaufen. Denn da gibt es auch noch Anahita Martini, geborene Farahani, zu Beginn des Romans Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Familie und an seinem Ende EU-Parlamentarierin in Brüssel. Auch sie fühlt sich von der Kinderfrage unter Druck gesetzt. Beide Frauen sind gleich alt, 39 im ersten Teil des Romans, 42 im zweiten. In ihrem Podcast hat Marie-Claire der Politikerin ausgerechnet die Frage gestellt, die sie selbst so hasst. Du selbst hast ja keine Kinder. Es ist ungerecht, dass Frauen sich zu Kindern verhalten müssen, ob sie wollen oder nicht. J.D. Vance, unsäglicher Ausdruck von den kinderlosen Katzenfrauen, hat gerade verdeutlicht, dass Kinderlosigkeit als strategische Waffe eingesetzt werden kann, um Frauen abzuwerten. Egal, was sie sonst geleistet haben und egal, aus welchem Grund sie keine Kinder haben. Jackie Thomae kennt die Studien der Soziologin Eva Illouz und deren Popularisierung. Es leuchtet ein, dass Marie-Claire sie innerlich herunterbeten kann, etwa wenn sie einen One-Night-Stand möglichst schnell aus ihrer Wohnung manövrieren will.
Denn MCs Ansprüche waren ständig gestiegen ins Unermessliche. Das hatten das Warten und die wachsende Wut mit sich gebracht. Eine Liste an Anforderungen, die vermutlich niemand mehr erfüllen konnte.
Manchmal hat es Züge von einem Thesenroman und plätschert gelegentlich arg dahin. Dann findet der Plauderton immer noch eine weitere Wendung, bis eine Beobachtung vollständig ausgereizt ist. Und doch ist Glück auch ein reicher Roman. Er bewährt sich gerade bei den Nebenfiguren. Ob es Marie-Claires Großmutter und ihre Zwillingsschwester sind oder Anahitas aus dem Iran stammende Familie, ihre Brüder Reza und Cyrus mit ihren Kindern. Mit Anahitas Mutter Aresu kommen Poesie und Imagination in den Roman. Der Vater, ein Radiologe, trägt sie auf Händen. Doch ihre Schwermut verschattete Anahitas Kindheit, bis man eines Tages entdeckt, dass Aresu den IQ einer Hochbegabten hat und offenbar dramatisch unterfordert war in ihrem privilegierten Leben. Von der Chance, als Tante oder in einer Patchwork-Konstellation glücklich zu sein, über verschiedene Möglichkeiten der Fertilisationsverlängerung bis hin zum erhofften Zufall, der ein Kind entstehen lässt, mit dem niemand gerechnet hat, fächert Jackie Thomae nahezu alle Aspekte des Themas auf. Im Vergleich zu Miranda Julys Roman Auf allen Vieren, der die Wechseljahre und den Schock schwindender Libido als ein Diorama voller Überraschungen inszeniert, wirkt Glück ein wenig vorhersehbar. Hängt man die Messlatte aber nicht ganz so hoch, kann man sich auf unterhaltsame Weise mit einem Thema befassen, das immerhin die Hälfte der Menschheit betrifft.
Das sagt Maike Fessmann über Jackie Thomaes Roman Glück. Erschienen ist er im Klaassen Verlag, 429 Seiten. 24 Euro. Das war der Büchermarkt. In Forschung aktuell geht es gleich nach den Nachrichten um Zugvögel. Am Mikrofon hier im Büchermarkt war Nora Karches.